SR Info. Rundschau.
Es ist 13 Uhr, im Studio begrüßt sie Barbara Grech und das sind die Themen der Rundschau. Wie reagieren? EU-Handelsminister beraten im Zollstreit mit den USA. Einbruch im Kfz-Markt, weniger Autos im Saarland zugelassen und erste Rückmeldung. Vermisste Backpackerin in Australien meldet sich zu Wort.
Ich bin sicher, dass ich nur dank dieser unglaublichen Unterstützung überlebt habe. Der Gedanke an all die Menschen, die an mich geglaubt, nach mir gesucht und weiter auf mich gehofft haben, gab mir die Kraft, auch in meinen dunkelsten Momenten weiterzumachen.
Und jetzt noch der Blick auf das Wetter. Am Nachmittag ist es dicht bewölkt und es kann Schauer und Gewitter geben. Es muss mit Starkregen und Hagel gerechnet werden. Und das bei Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad. Harte Kante zeigen oder doch lieber diplomatisch bleiben? Darüber beraten heute die EU-Handelsminister in Brüssel. Es geht um den Zollstreit mit den USA, nachdem Präsident Donald Trump am Wochenende angekündigt hatte, Zölle in Höhe von 30% auf Waren aus der EU einzuführen.
Er werde auch heute wieder mit seinen US-Verhandlungspartnern sprechen, erklärt EU-Handelskommissar Maro Šefčovič. In den laufenden Verhandlungen habe man ein fortgeschrittenes Stadium erreicht, sagt Šefčovič und wörtlich, wir hatten das Gefühl, sehr nah an einem Abkommen zu sein. Man habe eine riesige Verantwortung für die größte Handelspartnerschaft auf dem Planeten, deshalb bemühe man sich weiter mit Geduld und Kreativität eine Lösung zu finden. 30% Zoll machten den Handel, wie man ihn bisher kenne, aber praktisch unmöglich, meint der Handelskommissar. Sollte es dabei bleiben, bereite die EU Gegenmaßnahmen vor. Die Handelsminister beraten heute über entsprechende Vorschläge der Kommission. Mehrere EU-Mitgliedsländer, zum Beispiel Österreich und Frankreich, drängen auf eine schärfere Antwort auf das Vorgehen des US-Präsidenten. Andere, dazu gehört auch Deutschland, setzen auf weitere intensive Verhandlungen. Thomas Spickhofen, Brüssel.
Die Saarbrücker Grünen fordern mehr Nachtbusse im Saarland. In einer Mitteilung verweisen sie auf das vergangene Altstadtfest in der Landeshauptstadt. Nach Mitternacht habe es zu wenige Busverbindungen für die vielen Festbesucher gegeben. Mit Blick auf bevorstehende Großveranstaltungen wie das Saarspektakel oder die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober müsse sich das ändern. Die Grünen erklärten, es sei widersprüchlich, die Bevölkerung zur Nutzung des ÖPNV zu ermutigen, ohne die entsprechenden Kapazitäten vorzuhalten. Die Stadt, das Land und der Regionalverband müssten hier die nötigen Mittel bereitstellen. Im Juni sind im Saarland deutlich weniger Neuwagen zugelassen worden als noch vor einem Jahr. Das meldet der saarländische Kfz-Verband. Waren es im letzten Jahr noch 3.096 Zulassungen, sind es in diesem Juni nur 2.671. Ein Rückgang um 13,7%. Christoph Borgans berichtet.
Es ist in diesem Jahr bereits der zweite Rückgang im saarländischen Kfz-Markt. Schon im Februar hat es laut Kfz-Verband 4,3% weniger Neuanmeldungen gegeben. Dennoch steht der Markt im bundesweiten Vergleich nicht schlecht da, sagt Martin Bitsch, der Vorsitzende des Kfz-Verbandes. Denn die übrigen 4 Monate des laufenden Jahres waren stark und so zeigt sich in der Halbjahresbilanz ein Plus von 0,5%. Dass die Juni-Ergebnisse relativ schlecht ausfallen, liegt laut Kfz-Verband zumindest teilweise an einer statistischen Verzerrung. Im letzten Jahr war im Juli eine neue EU-Typen-Genehmigungsverordnung gestartet, was zu vorgezogenen Neuzulassungen im Monat Juni geführt hat.
In Paris hat am Vormittag die Militärparade zum französischen Nationalfeiertag begonnen. Daran sind etwa 7000 Soldaten, 65 Flugzeuge sowie knapp 250 Fahrzeuge und 200 Pferde der republikanischen Garde beteiligt. Der französische Präsident Macron hatte gestern Abend angekündigt, den Verteidigungsetat bis 2027 um 6,5 Milliarden Euro zu erhöhen. Zur Begründung erklärte er, die Freiheit sei seit 1945 noch nie so bedroht gewesen wie heute. Mehr Bürgernähe, weniger Bürokratie, schnellere Verfahren. Das sind die Ziele der Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Fachleute haben in monatelanger Arbeit an praxistauglichen Konzepten getüftelt. Heute haben die Experten ihren Abschlussbericht im Schloss Bellevue in Berlin vorgestellt.
Würde nur die Hälfte umgesetzt, wäre dieses Land ein anderes. Mit diesem Satz ruft die Initiative für einen handlungsfähigen Staat zu einer umfassenden Staatsreform auf. Gegründet wurde die Initiative im vergangenen Jahr von der Medienmanagerin Julia Jäkel, den ehemaligen Bundesministern Thomas de Maizière und Peer Steinbrück sowie dem früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voskuhle. Anlass war das wachsende Gefühl in der Bevölkerung, dass der Staat zu langsam ist, zu bürokratisch und oft nicht verlässlich. In mehreren Arbeitsgruppen, etwa zu Verwaltung und Bürokratieabbau, haben rund 50 Fachleute darüber beraten, wie staatliches Handeln verbessert werden kann. Das Ergebnis: 35 konkrete Empfehlungen. Dazu zählen einfachere Genehmigungen für Bürger und Unternehmen, verständlichere Gesetze und ein stärkerer Schutz vor negativen Einflüssen sozialer Medien. Auch Parteien sollten sich reformieren, um Vertrauen zurückzugewinnen. Viele Vorschläge finden sich bereits im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, etwa ein eigenes Digitalministerium. Die Initiatoren schlagen vor, die Reformideen in Modellregionen wie Stralsund oder dem Regierungsbezirk Köln zu erproben. Dietrich Karl Meurer, Berlin.
Das Landgericht München hat den Starkoch Alfons Schubeck unter anderem wegen Insolvenzverschleppung und Betrugs verurteilt. Er erhielt eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 3 Monaten. In die Strafe eingerechnet ist seine frühere Verurteilung wegen Steuerhinterziehung, deren Vollzug derzeit aus Gesundheitsgründen ausgesetzt ist. Nach Überzeugung des Gerichts waren die von Schubeck geführten gastronomischen Betriebe bereits seit längerer Zeit pleite. Dieser betrieb seine Geschäfte aber dennoch fort. Dadurch verloren zahlreiche Gläubiger Geld. Es ist ein Mammutprozess und es geht um 15-fachen Mord. Vor dem Landgericht Berlin hat heute der Prozess gegen den 40-jährigen Palliativarzt Johannes M. begonnen. Er soll aus niedrigen Beweggründen 15 Patientinnen und Patienten ermordet haben.
In einem Fall sollen es 2 Morde an einem Tag gewesen sein. Nach seiner Festnahme Anfang August letzten Jahres stieg die Zahl der möglichen Opfer immer weiter. Vorerst geht die Staatsanwaltschaft von 15 Mordopfern aus. Die ersten Fälle, wo aus Sicht der Staatsanwaltschaft eine Verurteilung möglich scheint. Die Schwerkranken hatten durch die Begleitung des Palliativarztes durch Injektionen eigentlich nur schmerzarm bleiben und ihre Atemnot nicht spüren sollen, in vielen Fällen mutmaßlich am Lebensende. Der 40-jährige Arzt, der nach Zeugenaussagen freundlich und den Patienten und Patientinnen zugewandt aufgetreten sei, hatte sich laut Anklage aus eigensüchtigen Motiven als Herr über Leben und Tod gerieren wollen mit den vorgeworfenen Taten. Er soll den mutmaßlichen Opfern unter anderem ein muskelentspannendes Medikament gespritzt haben, das sie in weniger als 2 Minuten tötete. 13 Angehörige der mutmaßlichen Mordopfer treten im Prozess als Nebenkläger auf. Der Angeklagte schweigt zum Prozessauftakt. Aus Berlin, Ulf Morling.
Der US-Sondergesandte Kellogg ist in Kiew eingetroffen. Er will dort eine Woche bleiben. Es wird erwartet, dass Kellogg unter anderem neue Waffenlieferungen an die Ukraine vorbereitet. US-Präsident Trump hatte gestern überraschend die Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen angekündigt. Noch vor 2 Wochen hatte er wichtige Waffenlieferungen an die Ukraine gestoppt. Noch für heute hat Trump eine Erklärung zur Ukraine angekündigt. Sie beherrschte die Schlagzeilen am Wochenende. 12 Tage lang wurde die deutsche Carolina Wilger im australischen Outback vermisst, bevor sie am Freitag gefunden wurde. Jetzt hat sich die 26-Jährige selbst zu Wort gemeldet.
In einem schriftlichen Statement bedankt sich Carolina Wilger für die große Unterstützung bei der Suche nach ihr. Unter anderem bei der Polizei, dem deutschen Konsulat, den Krankenschwestern und bei der Frau, die sie im Outback gefunden hat. Die 26-Jährige schreibt weiter, sie sei sich sicher, dass sie nur dank dieser Unterstützung überlebt habe. Der Gedanke an all die Menschen, die an sie geglaubt und die nach ihr gesucht haben, hätten ihr die Kraft gegeben, weiterzumachen. In dem Statement erklärt die Deutsche außerdem, sie habe mit dem Auto die Kontrolle verloren, sei einen Abhang runtergerutscht und habe sich bei dem Aufprall den Kopf angeschlagen. Infolgedessen habe sie verwirrt das Auto verlassen und sich verirrt. 11 Nächte hat sie in der Wildnis im Westen Australiens verbracht und nach Hilfe gesucht, bis eine vorbeifahrende Autofahrerin sie im Outback entdeckte und zur Polizei brachte. Seit Freitag wird die 26-Jährige in einem Krankenhaus in Perth behandelt. Fast 2 Wochen lang suchten unzählige Polizisten und das örtliche Morddezernat nach der verschwundenen deutschen Backpackerin. In ganz Australien wurde über die Suche berichtet. Aus Singapur, Anna-Lu Beckmann.
Die deutsche Tennisspielerin Laura Siegemund hat durch ihren Einzug ins Wimbledon-Viertelfinale einen großen Sprung in der Weltrangliste gemacht. Die 37-Jährige aus Metzingen kletterte um 50 Plätze nach vorne und liegt jetzt auf Rang 54, direkt vor Eva Liss aus Hamburg.